mal?
Ja, ich denke auch. Guten Abend. Ich glaube, ein bisschen leise hier, oder?
Ja.
Ich kann gerne den Front.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen beim literarischen Code-Quartett. Gehe ich lauter? Gehen die hier leiser? So, kann man mich jetzt überall verstehen? Lauter, bitte mal da hinten den Regler hochziehen. Gibt es da jemanden, der den Regler hochziehen kann?
Hallo, hallo. Ja, herzlich willkommen zum literarischen Code-Quartett. Das ist sozusagen die Pilotveranstaltung dieses Jahr. Die Idee ist uns ungefähr zur Jahresmitte gekommen und wir haben das auch noch nie gemacht. Wir können also nicht wirklich abschätzen, ob wir den Zeitrahmen sprengen werden oder nicht. Wir werden natürlich versuchen, das nicht zu tun, aber wir bitten um Rücksicht, wenn es doch passiert. Die Idee dieser Veranstaltung ist, ein Analogon zu schaffen zum literarischen Quartett, einer beliebten Fernsehsendung, wo vier Literaturkritiker Bücher besprechen. Nur werden wir in dieser Veranstaltung eher Code besprechen. Und weil man Code schlecht vorlesen kann, haben wir einen leichten Stilbruch begangen und werden es also an die Wand werfen. Wer keinen C kann, dem werden wir versuchen, trotzdem beim Verständnis ein bisschen zu helfen. Aber wer also noch nie ein Stück Code gesehen hat, es kann sein, dass dem nicht alle Punkte in dieser Veranstaltung tatsächlich Vorteil bringen. Trotzdem, ich hoffe, alle werden Spaß haben. Ja, wir sollten uns vielleicht vorstellen, die Namen stehen in alphabetischer Reihenfolge. Der erste ist Andreas Bog.
Schönen guten Abend. Dann haben wir Felix von Leitner zu meiner Linken.
Dann haben wir FX.
Und nicht zuletzt als heutigen Stargast Michael Natterer.
Das bin ich, hallo. Hi.
Okay, geht's gleich los? Wir haben zu den meisten Code-Beispielen haben wir die Stelle im Quellcode daneben geschrieben, wo wir das gefunden haben. Bei manchen Stellen ist es einfach echt egal, wo es gefunden ist, weil es so eine zeitlose, selbsttragende Qualität besitzt. Wie in diesem Fall. Wir haben hier teilweise Codefragmente publiziert, die aus kommerzieller Software sind, die möglicherweise der ein oder andere auf seinem Rechner einsetzt. Wir werden das nicht in jedem Fall dazu sagen können. Also es geht hier eher um den Code als um das Produkt, was wir schlecht machen wollen. Das ist also nicht der Fall. Falls sich der Eindruck aufdrängt, dass es hier um Bashing geht, nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.
Ja. Das hat sich so ergeben, würde ich sagen. Wir haben uns hingesetzt, haben gesagt, Code, Literatur, das hat ja schon was miteinander zu tun. Wenn es bloß darum ginge, Computer zu programmieren, könnte man auch in Turing-Maschinen programmieren oder die Nullen oder die Einsen mit dem Lötkolben reinschmeißen. Code ist ja dafür da, von Menschen gelesen zu werden. Und wir haben uns dann gesagt, na gut, dann suchen wir ein bisschen schönen Code, suchen wir ein bisschen schlechten Code. Das mit dem schlechten Code war erstaunlich einfach. Das mit dem guten Code hat Mühe gekostet. Um nicht zu sagen, wir stehen mit leeren Händen da. Nee.
Also, ich muss da vielleicht einfügen, wir hatten ein Beispiel vom guten Code, aber das bestand aus drei Assembly Instructions und war aus einem Shellcode insofern.
Ja, also wir haben uns auch populäre Quellen angeguckt. Das da stammt aus einem weit verbreiteten 4 Jahre alten Serverbetriebssystem. Dann die Switches, die mittlerweile übrigens tatsächlich an einige Orte hier im Kongress Internet liefern. Da gab es ja auch mal einen Zwischenfall mit einem Source-Code, da haben wir natürlich auch reingeguckt. Wir haben auch in Sourcen geguckt, die offen sind, die jedermann frei zugänglich sind, wo man, wenn man sich das anguckt, man sich fragt, ob man der Erste ist, der das tut. Ja. Falls jemand schönen Code finden sollte, also irgendwie so von der Qualität, dass man ihn ausdrucken möchte, sich an die Wand hängen, einen goldenen Rahmen drum machen, bitte Bescheid sagen. Wir haben sowas nicht gefunden.
Fürs nächste Jahr. Also wir haben ein paar Grundregeln festgelegt. Unter anderem haben wir gesagt, wir nehmen keinen Perl-Code, weil da weiß ja sowieso jeder. Wir haben auch Guestbooks und Wikis und Blog-Software von vornherein ausgeschlossen, weil einfach bekannt ist, dass die Codequalität nichts taugt. Also wir haben uns hier absichtlich Software ausgesucht zum Untersuchen, die eigentlich einen zumindest teilweise guten Ruf genießt oder zumindest von sich behauptet, besonders in sicherheits- und zuverlässigkeitsrelevanten Bereichen einsetzbar zu sein.
Man muss auch dazu sagen, dass bei solchen Sachen wie PHP-Code oder Wiki-Code gewöhnlich nichts Interessantes außer ein paar Single-Ticks drin zu finden sind.
Ein Glück hat das keiner verstanden.
Und am meisten Spaß macht es eh, wenn es Buffer-Overflows geben kann.
Ja, davon also fast nicht zu finden im Code. Echt selten. Ich habe mal irgendwie...
Also WRC kann, für den ist das vielleicht selbsttragend. Wir haben uns bemüht, ein bisschen Code mit Kommentaren zu bringen, soweit möglich. Das ist leider nicht bei allen Projekten der Fall, dass der Code tatsächlich kommentiert ist, aber in vielen Projekten ist es so, dass die eigentlichen Highlights in den Kommentaren drin sind. Ja, übliche Sachen, nach denen man eben dann grappen kann, das halt Hack oder Bug oder natürlich so Sachen wie Shit, Fuck, sowas gibt es natürlich zuhauf.
In diesem 749 Fall, mal Shit im Windows Source Code.
Ja, also vielleicht um kurz zu erläutern, worum es in diesem Code-Fragment geht. Es geht um GUI-Programmierung. Und wie der Kommentar erläutert, geht es darum, dass ein Event reingekommen ist und dass das Event aber aus irgendwelchen an dieser Stelle nicht näher erläuterten Gründen beim Start-Button liegt. Kann sich vielleicht spätestens an der Stelle jeder denken, um was für ein Betriebssystem es sich handelt an der Stelle. Wir sehen, was also getan wird an der Stelle, ist, dass der Start-Button ein Stück Code hat, was dieses Event dann weiter verteilt an den Code, der eigentlich zuständig wäre.
Interessanterweise gehört der Code, den wir hier sehen, nicht im geringsten zum Start-Button selbst. Der stellt nur einfach fest, dass dieser eine Fokus über das Keyboard ist beim Start-Button und alles andere turnt irgendwo auf dem sogenannten Desktop rum und versucht jetzt rauszufinden, wo das denn wäre.
Also man findet ja viel in Code, das sind ja nicht nur Buffer-Overflows, es sind auch stilistische Sachen, so irgendwie, ist das schön gelöst, habe ich da eine klare, einfach verständliche API, über die ich Dinge tun kann, oder muss ich mir jeden Kram aus irgendeiner Struktur irgendwo rauspopeln, sind Hacks auf Hacks gepflastert oder, also wie sieht so Code aus? Also vieles, also man merkt bei vielen die Schmerzen der über die Jahre angesammelten Wunden, so, und es geht einfach nicht weg, indem man bloß ein bisschen dran rumbastelt und irgendwie nächste Woche muss ein neues Feature rein, das merkt man Code auch an. Also Windows ist nur teilweise schlimm. Cisco ist schlimmer.
Also wenn man nach Kommentaren sucht, die Schimpfwörter beinhalten, findet man teilweise Kommentare, die durchaus... durchaus deutliche Probleme demonstrieren.
Für all die Menschen, die nicht genau wissen, was ein Compiler ist oder was CPP meint, es funktioniert einfach nicht.
Also in manchen Fällen ist der Workaround so eklig, dass der Programmierer sich genötigt sieht, da eine Art ASCII-Art-Banner einzufügen. Dieser Code, ich habe den Titel mal Word.html genannt, es ist ein Teil des Internet Explorers, wo es offensichtlich darum geht, den von Word exportierten kaputten HTML-Code doch vernünftig darzustellen. Und man fragt sich ja gelegentlich, ob die das absichtlich machen, um der Konkurrenz Ärger zu machen und sie vielleicht selbst irgendwie gar keine Probleme haben durch solche kaputten Word-Export-Filter. Und es ist dann doch vielleicht ganz hoffnungsfüllend zu sehen, dass auch selbst die Leute dann zu leiden haben unter ihren Fehlentscheidungen.
Man beachte auch das Fehl- bzw. nichtssagende TIS-Fake-Define, worunter sich man jetzt irgendwas vorstellen kann oder auch gar nichts und einfach, also...
Also TIS, ich meine, wir können an der Stelle auch größtenteils vermuten, aber normalerweise, genau, TIS steht an dieser Stelle wahrscheinlich dem Variablennamen davor oder zu sehen für Text in Scope. Aber was man auch ganz gut sehen kann, ist, dass einfach Variablen-Namenskonventionen wie die ungarische Notation, wo man sagt, aus dem Variablen- oder Bezeichnernamen ist erkennbar, dass es sich um einen Pointer handelt oder ob es eine lokale Variable ist oder eine Member-Variable von einer Klasse. Das wird in manchen Firmen also gelehrt als Methode, um den Code lesbarer zu machen. Und wenn wir uns also an dieser Stelle die in Vollendung ausgeführte Anwendung dieser Konvention ansehen, sehen wir einfach, der Effekt ist doch eingeschränkt.
Ja. Vor allen Dingen ist es natürlich auch überhaupt nicht zu ersehen aus dem Code, dass es sich um einen Pointer handelt. Also pNoteBlockFile, soll es ein Pointer sein? Kann es ein Pointer sein? Ja, so werden Buchstaben verschwendet, Programmiererfinger geschunden, lesbarer wird es nicht. Also was soll das? Weglassen. Überhaupt Variablennamen, so. Da haben wir, glaube ich, nachher noch ein besonders elegantes Beispiel. Aber manchmal hat man das Gefühl, dass Unix-Programmierer groß geworden sind, als es noch keine Vokale gab. Und man merkt auch echt viel Code an, dass er so alt ist, dass halt die Symboltabellen in den Compilern nur 11 Zeichen hatten.
Ich glaube, hierzu möchte ich einfach mal etwas sagen, denn um diesen langen Text kurz zusammenzufassen, die Eudora-Entwickler haben gesagt, sie hätten gerne eine Information von irgendeiner lokalen Funktion, den lokalen Stack, da irgendwo an Offset 1, 2, 3, 4, gibt es irgendeine Variable, die lesen sie immer aus und jetzt geht jemand tatsächlich daher und baut in Windows einen Fake-Stack für Eudora ein, damit die am richtigen Offset irgendwie etwas finden, was nicht null ist, damit sie ihren Scheiß installieren. Ich würde tatsächlich Leute schlagen, wenn sie Shellcode auf solchen Annahmen schreiben, leave alone Installationsroutinen für Mail-Clients.
Also besondere Beachtung verdienen unten die Namen der Variablen. Ja, must be non-zero, das ist ja schon sehr...
Also, das ist wirklich mal ein guter Variablenname. Also da muss man auch keinen Kommentar daneben schreiben eigentlich. Also generell ist es so, man kriegt ja immer beigebracht, Kind, kommentiere deinen Code. Viel besser ist Code, den man nicht kommentieren muss, weil er einfach lesbar ist, weil die Funktion eine Bildschirmseite lang ist, weil die Variablen und Funktionsnamen alle ausgeschrieben sind, man einfach weiß, was es ist und was es tut, man muss nicht daneben schreiben, mache ein Foo für alle Bar in der Liste, sondern da steht halt einfach, mache Foo für alle Bar in der Liste und das in der Syntax der Sprache. Und
ich glaube, ich möchte das einfach in Prosa übersetzen. Hier gibt es ein Stück Code, was dahergeht und schaut, ob das Fenster, von dem es gerade ein Handle bekommen hat, zufällig Program Manager heißt. Es stellt dann fest, dass dieses Fenster A, der Desktop ist und deswegen eigentlich Desktop heißen müsste. Und hat eigentlich auch gar keine andere Möglichkeit herauszufinden, ob das jetzt gerade der Desktop ist, der mit ihm redet. Das, würde ich sagen, sollte nochmal einem Design Review unterzogen werden.
Aber ich muss ja sagen, als ich in diesen Windows Source Code geguckt habe, da gab es tatsächlich einen File, da war ich nicht komplett entsetzt. Das ist ein File namens security.c, wo eine relativ schicke abstrakte API gebaut wird mit halt irgendwie Permission-Objekten und Logs, die dann automatisch geschrieben werden. Und also man kann eigentlich gar nicht irgendwas erlauben, ohne dass es eine Möglichkeit gibt, mitzuloggen, was natürlich ein elegantes Design ist. Man kann es nicht vergessen als dummer Programmierer. Es ist lesbar, alle Funktionen sind kommentiert, alle Variablennamen sind ausgeschrieben und irgendwie habe ich mir überlegt, das kann nicht sein, das kann einfach nicht sein, dass dieser Stück Code perfekt ist. Nee, war er auch nicht, weil wenn man näher hinguckt, haben die ganzen Funktionen also zwischen 10 und 15 Parametern, von denen viele oft null sein können und wo auch Pointer drin sind, dass man leicht mal aus Versehen was vertauscht, also das geht überhaupt nicht. Ganze Strukturen, also eine API mit 15 Parametern in eine Funktion, das... Ja, insofern war mein Weltbild dann wieder hergestellt und es war auch die einzige Stelle, die wirklich schön aussah. Der Rest, nein, den sehen wir ja hier.
Das ist so mit Abstand der schönste Fehlercode, den ich je in einem Stück Software gesehen habe. Also dieser, das ist... wir haben ja vermutet, dass hier eine AOL-Microsoft-Partnerschaft irgendwie eine Rolle gespielt haben könnte oder so.
Vielleicht ist es aber einfach nur 20 Jahre alt, als es noch auf eine CD-ROM gepasst hat, aber es glaube ich eher nicht irgendwie.
Also allein die Vorstellung, dass mir eine Dialogbox sagt, Internet geht nicht, tu mal die CD-ROM rein, finde ich großartig. So, nachdem wir gesagt haben, wie Code aussehen sollte mit gut beschrifteten Variablen und Funktionsnamen, haben wir dann auch mal, wie soll ich sagen, alten Programmierern ist sicherlich an der Stelle sofort klar, i kann nur ein Integer sein, das ist ja noch Konvention, und dass p ein Buffer ist, gut, wenn man sich ja anguckt, was da dereferenziert wird, tx, Skriptkind, da hätte ich vielleicht am Anfang gedacht, es handelt sich vielleicht um einen Kontext, ja, CNT, Abkürzung für Kontext, ja, Counter wäre auch noch, aber dass es ein Buffer ist, gut, dann, wer programmieren kann, guckt sich vielleicht an, was dieser Code tut, also ich habe mal versucht, wir haben vorhin eine Generalprobe gemacht und haben versucht zu erklären, was dieser Code tut, also auch nur in Worten das wiederzugeben. Ja, das kommt aus dem Cryptophone-Code. Ja, das ist also eine chaosnahe Firma, die verschlüsselte Telefonie macht.
Ich weiß, was dieser Code tut. Wer kommt noch drauf?
Wir könnten ja was ausschreiben.
Ist ein Multibyte-Counter, Mann.
Ah.
Sieht man doch.
Hast du das jetzt eben gerade improvisiert, um uns zu erschrecken oder so eigentlich?
Ich habe mir diesen Code ja schon mal angeguckt und eine halbe Woche lang geglaubt, ich hätte da einen exploitbaren Buffer-Overflow gefunden. Dann habe ich noch eine halbe Woche auf den Code geguckt und dann habe ich festgestellt, nee, ist doch nicht so. Also ich würde ihn nicht warten wollen. Aber
das sagt auch ein bisschen was aus über publicly auditierten Code. Also wenn Menschen wie Andreas zwei halbe Wochen darauf schauen müssen, auf so ein Stück, und man zählt dann die Gesamtlines, kann man sich ungefähr vorstellen, wie sicher man dann mit dem publicly audited Code ist.
Aber immerhin, der Code ist öffentlich, also das muss man gutheißen. Ja? Wenn es eine Sache gibt, die wir hier erreichen wollen, dann ist es den Spaß in euch erschaffen, dass ihr euch auch mal Quellcode anseht. Denn die meisten Leute, die Quellcode begegnen, sind irgendwelche BSD- oder Gentoo-User, die irgendwie Make All sagen und dann rollen da irgendwelche Nachrichten durch. Quellcode ist nicht nur dafür da, dass man irgendwie damit Sachen compilen kann, sondern das ist durchaus, es gibt durchaus schöne Momente, wenn man sich Code ansieht, auch von anderen Leuten.
Ihr solltet tatsächlich drüber nachdenken, ehe ihr abends den Kosalik liest und bevor ihr ins Bett geht oder, sagen wir, eure Jura-Hausaufgaben macht, einfach ein Stück Code lesen, das ist sehr entertaining und ihr lacht euch Tränen in die Augen und dann könnt ihr in Ruhe schlafen gehen.
Und es kostet auch nichts. Es gibt ganz viel Quellcode kostenlos im Internet.
Manche hat mal gekostet. Okay, nur steht nicht jeder auf Horrorgeschichten, da muss man vielleicht aufpassen, was man sich runterlädt, aber...
Ja. Der besteht auch aus einem Drittel Kommentaren.
Oh, ja, das kann ich hier leider nicht ändern. Kann vielleicht jemand den Beamer justieren? Ja, also auf hier ist irgendwie ein Sechstel Platz oder so. Wir haben extra viel Platz gelassen. Kann das jemand justieren?
Ich finde, das ist selbsterklärend. Das lassen wir so stehen. Machen wir den nächsten.
Also was sich vielleicht als Eindruck aufdrängelt, wenn man diese Art von Code sieht, dass, ja, sowas kommt mal vor, aber nur bei kurzen, übersichtlichen Codestücken, wo also völlig klar ist, was die Funktion macht, auch wenn es hier in diesem speziellen Fall vielleicht nicht gegeben sein mag. Es gibt auch größere Codefragmente. Das ist vielleicht an dieser Stelle schwer zu lesen, daher fasse ich mal zusammen. Es gibt in diesem Codesegment folgende Variablen. A, B, C, D, E, F und G.
Also, ich muss jetzt aber noch meine Lanze für den Programmierer brechen, weil das soll ja alles performen und so. Und dann schreibt man das halt in Assembler. Und man sieht diesem Code da deutlich an, dass der Mann früher Assembler programmiert hat. Weil irgendwie jede Zeile ein Assignment, es entspricht einer Assembler-Instruktion und wir haben bloß unendlich viele Register.
Dann soll er aber auch einfach ein High-Level-Assembler nehmen und kein C.
Hat er doch, hat er doch. iOS 11.2, das ist dieses Cisco-Betriebssystem. Das, womit unser Internet funktioniert.
Also wir dachten uns, wir lassen es mal setzen. Wir geben euch mal eine halbe Minute oder so.
Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Das ist auch so obvious, was die beiden Instruktionen da unten tun. Es springt einem ins Auge. Der Kommentar ist überhaupt total unnötig. Jeder sieht sofort, was der Code tun soll. Es ist einfach, es wird einem schlecht, wenn man es sieht irgendwie. Das ist furchtbar.
Also man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass hier eine Eigenheit von GCC missbraucht wird. Denn wenn einmal gleich 0 dran steht und einmal nicht, dann ist der Effekt, also am Ende dasselbe, in beide Variablen sind mit 0 initialisiert. Das heißt, das GCC, das in verschiedene Segmente tut, ist eine GCC-Eigenheit. Ja, man sieht also an der Stelle, wenn irgendwie GCC das eines Tages ändert, weil das eine mögliche Optimierung wäre, dann funktioniert iOS nicht, naja, also mehr ist jetzt vielleicht noch zu viel.
Ich glaube, das ist auch einfach ein Approach, der im Hause Cisco sehr beliebt ist. Redundancy schafft einfach den Fakt, dass man immer 2 von allem braucht und mehr Redundancy schafft den Fakt, dass man 3 von allem braucht. Das heißt, normalerweise verkauft man dann 3 Boxen und sie portieren das halt in den Code, ohne zu wissen, dass sie halt nicht Codezeilen verkaufen.
Also dieser Code ist auch mal wieder ein besonders schlechtes Beispiel für Variablennamen. Das sieht da alles überall so aus. Ich meine, Fork X, was ist Fork X? Ist es die Liste der Tasks? Warum heißt es nicht Task List? Nee, Fork X. Forks. Current Process ist doch offensichtlich. Ja. Und ja, in dem Code heißen die Sachen auch alle Buff und IDX und CNT und PTR.
Also wir haben, so ab jetzt kommen Open Source Projekte, wo man ja denkt, der Code ist offen, da gucken viele Leute rein, da sind bestimmt alle Bugs gefixt worden. Das ist also eine Stelle aus MySQL. Um das vielleicht kurz zu erklären, StruDub ist eine Standardfunktion in der C-Umgebung, die aus BSD-Zeiten kommt und die einen String nimmt, den einmal kopiert und das Ergebnis der Kopie als Pointer zurückgibt. Ja, was also diese Funktion tut, ist genau das, die alloziert also RAM, schreibt dann da Sachen rein und ergibt das Ergebnis zurück. So, nun könnte man allein aus stilistischen Gründen sagen, P2, schon mal interessant, aber der interessante Punkt an der Stelle, warum wir das hier genommen haben, warum auch Error Handling drüber steht, ist, malloc kann selbstverständlich fehlschlagen. Ja, was dann passiert, es kommt ein 0 zurück und das Drückcopy bricht dann halt ab. Und das ist vielleicht akzeptabel für irgendein Wiki oder sowas, ja, aber bei MySQL, ich meine, gut, man weiß ja irgendwie MySQL und Datensicherheit und so, aber dass hier tatsächlich überhaupt keine Fehlerprüfung stattfindet, das hat mich schon so ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Also nennt mich naiv, aber ich dachte so ein bisschen Datenbank und
Nice. Ist doch eine Binsenweisheit, dass er für Datenbanken jede Menge Speicher braucht. Irgendwie. Also.
Man beachte auch hier wieder die elegante Wahl des Variablennamens P2.
Es tut mir leid. Der Herr ist gerade out of order. Man beachte vor allem die letzte Zeile und versuche sich zu erinnern, wie man Memset eigentlich wirklich verwendet.
Einer hat's. Also was hier geschieht, ist, dass RAM alloziert wird, dann werden 2 Strings hintereinander reingeschrieben. Da gibt es eigentlich Funktionen für, die heißen String Copy und String Cut. Der hier benutzt Memcopy, wahrscheinlich aus Performance-Gründen. aber dann wird hier nochmal ein Puffer alloziert und dann wird Memset gemacht. So Memset benutzt man normalerweise, um Puffer mit 0 zu füllen. Ja? Der Aufruf von, genau, was sie offensichtlich auch versucht haben. Also der Aufruf von Memset ist, der Puffer, der zu füllen ist, die Zahl, mit der er zu füllen ist und die Länge.
Was haben die einen Schwein, dass sie mit 0 initialisieren? Aber es ist unglaublich. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie, wie viele Leute sind hier? Irgendwie ein paar von denen können bestimmt auch programmieren, haben jetzt alle auf diesen Code drauf geguckt und sich gefragt, wo da der Witz ist. Das ist das Problem. Deswegen machen wir das literarische Code-Quartett, weil es darum geht, auch lesbaren Code zu schreiben. Einen Code zu schreiben, in dem man solche Probleme sieht, damit das einfach nicht passiert und uns die Scheiße nicht um die Ohren fliegt. Ja, schreibt mehr lesbaren Code und lest mehr Code.
Also ich würde mal behaupten, die Menschenlesbarkeit von Code ist fast genauso wichtig wie die Maschinenlesbarkeit, weil irgendwie so ein Write-Only-Memory, das bringt echt keinem was. Und wenn ich morgens nicht mehr weiß, was ich gestern geschrieben habe, dann kann ich es gerade bleiben lassen. Und das ist, also oft denken wirklich, sag mal, was haben die Leute sich dabei gedacht, als sie diesen Scheiß geschrieben haben?
Also auch an der Stelle, ich sollte vielleicht die Historie von diesem Beispiel hier bringen. Das habe ich eigentlich kopiert, weil hier Memalloc aufgerufen wird und das Ergebnis direkt in Memcopy reingegeben wird. Ja, das war also das erste Beispiel, was mir direkt aufgefallen ist für nicht prüfen, ob Malloc vielleicht 0 zurückliefert. Ja, dann habe ich gedacht, na, vielleicht macht Memalloc ja einen Test, macht's nicht. Ja, und dachte mir, okay, ist ja schön. Und dann fiel mir auf, die Zeile darunter mit dem Memset, die das also noch vollendet hat, ist tatsächlich hintereinander im Quellcode. Also dieser Code ist auf vielen verschiedenen Ebenen wirklich schlecht. So, wer es noch nicht gemerkt hat, guckt euch mal den Pfad an, wo das in MySQL drin ist. Man sollte sagen, also wer sich mit Datenbank-Lingo nicht so auskennt, Log und Journal ist so austauschbar als Begriff. Das heißt, das ist der Code, der für InnoBase, das ist das neue, sicherere Datenbank-Backend für MySQL, das Journal-Handling macht. Da ist der Code drin. Das ist hier nicht irgendwie eine Pille-Palle-Funktion am Rande, sondern das ist das Log-Management von einer Datenbank. Ja, wer da seine Daten reintut,
Aber das mit dem Error-Handling ist ein guter Punkt, weil man hat in C die Wahl, entweder es ist lesbar und kompakt hinschreibbar, wie da, oder man macht korrektes Error-Management. Und wenn man Exceptions hat, dann kann man es kompakter hinschreiben. Dann kommt halt irgendwo so eine Exception an, ich habe keinen Speicher mehr und dann kriegt man eine Liste von Dingen, die man tun kann, wie zum Beispiel irgendwie einfach mehr zu allozieren oder es zu vergessen. Und man belastet den Code nicht an der Stelle, wo man den Buffer alloziert. Und dadurch wird er lesbarer. Und ich muss leider sagen, auch wenn ich irgendwie Fefe versprochen habe, nicht so viel über Dylan zu erzählen, aber es gibt ja auch noch andere Programmiersprachen, mächtige Programmiersprachen helfen einem einfach dabei, kompakten Code zu schreiben, der trotzdem richtig ist. Und also mehr als eine Bildschirmseite oder zwei versteht man in der Regel nicht. Und wenn man da mehr unterkriegt, weil man mächtigere Werkzeuge hat, dann ist es eine gute Sache.
Vielen Gruß an der Stelle an die Dylan User Group, alle drei Personen anwesend.
Das stimmt nicht, der dritte ist noch in Neuseeland. Ja, sag mir jemand anders was. Dein Codebeispiel, du bist schuld.
Ja, das war auch MySQL. Also ich guck ja eigentlich normalerweise nicht in Datenbank-Quellcode rein, weil ich glaube, das ist wie mit Politik und Wurst. Wenn man weiß, wie es gemacht wird, will man es nicht. Aber an dieser Stelle sieht man also auffallend vielleicht das Length plus 4. Ja, wer darauf achtet, sieht, da wird also die Länge und 4 alloziert. Und danach wird ein String-Copy gemacht, der 4 Zeichen reinschreibt und das terminierende 0-Byte. Ja, hier werden also mehr Bytes geschrieben, als Platz da ist. Und es ist jetzt nur ein Byte, sollte man denken, da passiert schon nichts. Ein Null-Byte außerdem. Da will dir vielleicht jemand anders was zu sagen.
Ja, es gibt dann immer so wunderschöne Aussagen von Leuten, die sowas programmiert haben. Und die sind dann halt, naja, das ist ein Null-Byte und das geht halt gerade so drüber und das wird wahrscheinlich aligned und da passiert ja eh nichts und das ist nicht exploitable. Also generell kann man sagen, wenn jemand irgendwo mehr als, sagen wir, 5-Bit in irgendein Stück Speicher geschrieben hat, was nicht dafür gedacht war, da reingeschrieben zu werden, dann ist er definitiv und mal offiziell im Arsch. und das gilt hier auch.
Auch heraushebenswert an der Stelle ist unten die Funktion StreamMov. Diese Funktion macht dasselbe wie StripCopy und StripCopy macht dasselbe wie StringCopy, außer dass es einen anderen Return-Wert zurückgibt. Ja, das heißt, an dieser Stelle wird im Grunde StringCopy gemacht und der Return-Wert wird eh verworfen. Trotzdem ruft das Teil hier irgendwelche custom selbstgebastelten Funktionen auf. Das ist also an sich schon eine Sünde. Ja, weil irgendwelche Leute, die kontextfrei sich diesen Quellcode ansehen, jetzt erstmal nachschlagen müssen, was denn StreamMorph ist. Also, wenn ihr selber Code schreibt, dann macht ihn bitte so, dass er möglichst kontextfrei verständlich ist. Ja, ein Griff nach MySQL wäre nicht vollständig ohne ein paar Buffer-Overflows, haben wir uns gedacht. Also hier sieht man die Funktion, die aufgerufen wird, wenn jemand, change user ist ja offensichtlich, was hier passiert. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich hier nichts weggenommen habe. Das ist also tatsächlich der Anfang dieser Funktion. Das ist sozusagen Textbook, würde man sagen. Ja, das ist genauso, wie es in dem Buch steht, wie man einen Buffer-Overflow erzeugt. Ja, wenn jemand also bezahlt würde, den schönsten Stack-Overflow zu programmieren, das sähe ungefähr so aus. Wir sehen hier einen Buffer der Größe 512. Da wird der Username reinkopiert und damit haben wir Buffer-Overflow fertig. Ja. Ich möchte explizit darauf hinweisen, dass ich von dem MySQL-Quellcode ungefähr 10% gesehen habe, wenn es hochkommt. Und da sind mir schon, ich glaube, 12 Overflows aufgefallen. Also wer MySQL irgendwo einsetzt, jetzt wäre eine gute Gelegenheit, über Alternativen nachzudenken.
Es ist ja sowieso unglaublich, mit welchen Textmengen man es da zu tun hat. Also dieses Cisco-Beispiel, das waren 2 Millionen Zeilen Source-Code. Windows waren 8 Millionen, das sind dann irgendwie pro Million Zeilen auch ungefähr 100 Megabyte sogar, also 800 Megabyte Quellcode. Ausgedruckt sicherlich irgendwie, wenn man Bücher draus machen würde, von da bis nach da. Also man kann sich dem auch nur mit Werkzeugen nähern. Und irgendwie eins dieser Werkzeuge ist grep. Ich habe mal grep eingesetzt und dann habe ich nach Sprint gegrept und dann habe ich ein WC gemacht und jetzt lese ich die Zahlen vor, damit mir hinterher keiner behaupten kann, ich hätte das erfunden. Der Windows Source Code StripCopy, also nicht StringCopy, habe ich das mit den Vokalen erwähnt, sondern StripCopy, also Unix StringCopy, man entferne die Vokale, findet sich im Windows Source Code 10.140 Mal. StripCut 3.850 Mal. Sprint 6.442 Mal. Jetzt ist mir auch klar geworden, was Bill Gates meint, wenn er meint, wir machen eine Security-Initiative, wir machen jetzt mal einen Monat lang nur Sicherheit. Dann setzen sie sich hin, machen einen Grab und dann nehmen die ihre 10.000 Programmierer und dann muss jeder 5 Instanzen bearbeiten. Und wie wir ja wissen, sind alle 10.000 Microsoft-Mitarbeiter gut genug, um Buffer-Overflow in dem Code auch zu sehen. Also es ist auch ein bisschen, muss man ja zugeben, wenn man auf so einem großen, scheiß, stinkenden Haufen C-Code sitzt und den maintainen muss, das ist ja kein Spaß, man kommt da nicht wieder weg. Das ist, also meine Hochachtung vor den Leuten, die es immer noch tun. Und ich freue mich ja auch, dass ich einen Kernel habe, der bootet.
Ich glaube, das ist eine generelle Geschichte, wenn man, also es gibt ja verschiedene Gründe, C-Code zu lesen oder Source-Code zu lesen. Der eine ist natürlich irgendwie das Entertainment vor dem Schlafengehen, der andere ist, weil man unbedingt mal einen neuen Root-Account braucht auf einer Maschine, die nicht unbedingt im eigenen Wohnzimmer steht. Für zweitere Anwendungen ist es höchst praktisch, nach Funktionen zu suchen, die irgendwelche Sharp-Pointer bekommen und irgendwas damit anstellen müssen und versehentlich im Prototyp einfach mal nicht drin steht, wie lang die Dinger sind oder wie lang denn Sachen sind, die sie zurückgeben in irgendeinem Buffer-Pointer oder so. Das sind dann Sachen, die man sich schon gezielt mit dem schon genannten Lead-Hacker-Tool Grep raussucht und dann ein bisschen liest und dann mit dem entspannten Wissen ins Bett geht, dass man morgen ein neues Maschinchen haben wird.
Ja, also wir wollten jetzt nicht den Eindruck erwecken, wir hätten da nur einen Buffer-Overflow gefunden, deswegen habe ich hier mal noch einen gebracht. An der Stelle schon ein bisschen weiter versteckt, hier musste ich also tatsächlich ein paar Zeilen rausnehmen, habe ich hier durch diesen Punkt-Punkt-Punkt-Kommentar mal gezeigt. Aber man sieht im Grunde dasselbe wie vorhin. Man muss sich den Funktionsnamen, der heißt eigentlich MySQL Connect, ja, oder MySQL Real Connect. Das ist also genau die Funktion, die jeder MySQL Library Client einmal am Anfang aufruft, um zur Datenbank zu konnektieren. Und die Variable, die hier überläuft, ist der Hostname. Ja, also wenn jetzt in irgendeinem Skript weiß ich, der Datenbankname länger ist. Achso, hier die Variablen soll ich vielleicht noch auflösen. Namelength und UsernameLength zusammen sind 28. Ja, das heißt, dieser Buffer ist 128 Zeichen lang. Wenn wir jetzt einen Hostnamen für das Connect übergeben, der länger als 128 Zeichen ist, haben wir einen Buffer-Overflow.
Das macht doch keiner.
Auch eine sehr typische Annahme von Entwicklern ist, niemand würde doch jemals Punkt, Punkt, Punkt. Hier würde doch niemals jemand einen Hostname länger als 28 Zeichen übergeben. Falls doch, addieren wir doch mal 100 drauf, weil niemals würde doch jemand auf die Idee kommen, 100 mehr zu nehmen. Das wirklich Schlimme daran ist, solcher Code sieht auf der ersten Seite echt nicht so schlimm aus, weil es ist ein Client, der zu einem Server connected und da wird im Client ein Buffer overflowed. Wenn man dann aber mal so 3 Zentimeter weiter denkt und dann überlegt, okay, dieselbe Library wird jetzt in irgendwelchen CGIs eingesetzt, die auf irgendwelchen Webservern laufen, die dann auf irgendwelche Datenbanken zugreifen und die Webentwickler sind natürlich noch viel besser als die C-Entwickler und übergeben den Hostname in einer Variable über HTTP, dann macht man noch 3 Punkte dran und dann ist man bei zum Beispiel SAP.
Man beachte auch hier die stilistische Eleganz, die plus 100. 100, warum? Also ich meine, so eine arbiträre Konstante, wenn man sowas in seinen Code schreibt, dann gehört ein Kommentar daneben und eigentlich kann man dann gleich ein Define machen und das irgendwo hin tun, wo die ganzen anderen zugehörigen Defines sind. Also ein plus 100 hinschreiben.
Also besonders schön ist auch die Zeile Unix Socket gleich 0. Der Kommentar dahinter kommt nicht von mir, der war so MySQL-Quellcode drin. Also wir haben uns auch ein bisschen um Diversität bemüht. Ja? Also vorhin war String Copy, jetzt haben wir Sprinf. Es gibt noch einige andere unsichere C-Funktionen, die haben wir jetzt nicht alle hier rausgesucht, aber im Grunde ist es relativ billig, sowas zu finden. Einfach ein bisschen greppen nach den Standardfunktionen. Und also ein anderer Buffer-Overflow, der da war, war irgendwie, wenn man eine Table renamed und der neue Tabellenname ist länger als 512 Zeichen. Also so super triviale Sachen, die irgendwie in der Einleitung von, weiß ich, irgendwelchen Hackerbüchern erläutert werden, die sind hier einfach falsch gemacht worden. Ja, nächstes Jahr gucken wir uns mal Postgres an, mal sehen, ob das besser aussieht.
Das bringt alles nichts, weil solange die diese stinkende libc-API benutzen, wo schon die Funktionen überhaupt keinen Namespace haben, wird das alles nicht besser werden irgendwie. Behaupte ich mal.
Ja, also das ist mir auch ein besonderes Anliegen. Was man immer wieder in der Open-Source-Szene sieht, ist, dass Leute sagen, also das und jenes etabliert ist aber scheiße, weil es total unsicher ist und ich mache das jetzt mal neu. Ja, und derjenige hat dann als Security-Credentials vorzuweisen, dass er an der Uni war. Und da kommt dann Code wie dieser raus. Der hat also, ich meine, wenn wir mal zählen, was hier alles falsch ist, das wird wahrscheinlich nicht jeder lesen können. Also die Variablen-Namen sind sehr schön mit ans, k und pant. ASN1 sagt vielleicht nicht jedem was, das ist also der Teil von SSL-Libraries, der am häufigsten exploited wird, weil man da einfach Sachen falsch machen kann. Und eine der Sachen, die man falsch machen kann, ist zum Beispiel, dass man aktive Länge zurückgeben kann. Ja, eine Länge ist selbstverständlich positiv. Ja, in diesem Fall sehen wir, der Rückgabewert ist nicht nur ein Long, der ist explizit ein Signed Long. Wer hier irgendwie nachgedacht hat, gut, dann sehen wir, das API ist auch sehr überzeugend. Hier wird also ein Pointer in Buffer übergeben, in dem dann ASN1 gepasst wird, aber es wird nicht gesagt, wie lang dieser Buffer eigentlich ist. Das heißt, wenn ich da also besonders formatierten ASN1-Code reintue, dann läuft er einfach über das Ende von dem Buffer raus und wenn wir Glück haben, gibt es dann einen Segfault. Und das ist also GNU-TLS, der also bei gewissen Debian-Anhängern als der OpenSSL-Ersatz gefeiert wird, weil OpenSSL hat ja so viele Sicherheitslücken gehabt und deswegen müssen wir das jetzt mal anders machen.
Ja. Für alle, die sich fragen, wie man da eine minus 1 in eine Länge reinkriegt, das ist ganz einfach. Weil ASN1, da haben sie mal mitgedacht, mehr oder weniger, und haben gesagt, wir machen uns einen Standard, da kann man die Definition der Strukturen aus dem Standard nehmen und per Copy und Paste in seinen Interface-Builder-Generator-Compiler werfen und dann kriegt man da ein Binding für. In der Praxis macht das keiner, in der Praxis schreiben sie es alles von Hand. Aber sie haben halt nachgedacht und unterstützen beliebig große Integer. Und da kommen halt Werte rein und irgendwie solange Bytes kommen, addiert man die halt drauf und dann ist man damit fertig. Und die Funktion, die da aufgerufen wird, ist halt auch nicht ganz klar hier wirklich, wer jetzt dafür zuständig ist, die Länge zu checken. Irgendwie der Code oder der Caller, man weiß es nicht. Auf jeden Fall liefert er dann einen negativen Wert zurück, ganz einfach, weil er irgendwie, also 2 Gigabyte plus 1 ist ein guter Wert, das macht immer Spaß. Oder 4 Gigabyte minus 1, das sind so Werte, mit denen man da rumspielen kann, damit das auf die Fresse fliegt.
Also was halt auch wirklich interessant ist an dem Stück Code ist, erstmal, es gibt per se keinen Error. Es kann erstmal nichts schief gehen. Und zweitens, bei dem Stück Code habe ich tatsächlich überlegt, ob sich jemand hingesetzt hat und gesagt hat, okay, ich schreibe jetzt hier den ASN1-Parser. Ich weiß, dass im letzten halben Jahr so ziemlich alles an Commercial Software, was Zertifikate und SSL macht, über ASN1 geowned wurde. Ich habe nicht so richtig verstanden, wie das funktioniert, aber in einem Jahr, wenn jeder meine Library einsetzt, will ich jeden ownen können. Deswegen versuche ich hier mal, das zu machen.
Also man kann dem Programmierer auch nicht vollständig absprechen, dass er sich um dieses Signedness-Issue Sorgen gemacht hat, denn die Zwischenvariable hier ANS, in der die Zahl tatsächlich gelesen und berechnet wird, die ist unsigned. Erst beim Rückgeben wird es dann als signed zurückgegeben und das ist natürlich im Endeffekt dann dasselbe Ergebnis. Gut, aber man könnte denken, okay, dann ist die Länge halt negativ, was macht das schon? Gucken wir uns mal die nächste Funktion an, direkt dahinter, die liest ein Octet-String, das ist eine Sache, die durchaus häufig vorkommt, zum Beispiel bei LDAP, um einen String zu lesen, den DN zum Beispiel bei einer Anfrage, beim SSL für Zertifikat-Parsing, ja, also alle Leute, die ASN1 einsetzen, fallen hier auf die Nase. So, was sehen wir hier? Dieselben Fehler wieder. Wir haben die Länge als Int, ja, und wir haben hier einen wunderbaren Vergleich. Also erstmal sehen wir die Funktion, die wir eben hatten, aufgerufen. ASN1 get length there, das war genau die Funktion, die wir eben hatten. Ja, wir sehen also strlen. Strlen kann hier also negativ sein, wie wir gerade dargestellt haben. So, dann sehen wir diesen Prüf if stru size größer gleich strlen und wie gesagt, strlen kann negativ sein. Das können wir also auf jeden Fall wahr werden lassen. Und dann wird strlen aber als Länge an memcopy übergeben. Das ist ein weiterer Fall. Ja, man sollte vielleicht sagen, memcopy nimmt immer unsigned als Länge. Das heißt, wenn ich da eine -1 reinschreibe, kommt halt knapp 4 GB als Länge raus. Das würde dann memcopy zu kopieren versuchen. Das ist ein klarer Fall von Remote Exploit.
Ich möchte vielleicht zur Exploitability hier was sagen. Die Leute meckern immer auf Windows und dass Windows so scheiße ist. Freut euch darüber, auf jeder Unix-Plattform gibt das ein Segfault, der Prozess kriegt eine gefeuert und verschwindet. Auf Windows gibt es diese wunderschönen Exception-Handlers, das heißt, auf Windows habt ihr das richtig schön straightforward exploitable, das ist echt mal ein Vorteil, ihr solltet echt Windows einsetzen.
Man muss auch die positiven Seiten hier mal vorheben, also ich finde den Rückgabewert sehr optimistisch. So, wir haben ja gedacht, wenn wir hier schon C zeigen, dann müssen wir auch zeigen, warum C elegant und schön ist. Und haben uns als Beispiel mal ausgesucht, wie Memory Handling in C funktioniert. Also das ist hier aus WGET. Ja, WGET demonstriert, wie man das schön macht, indem er erst einen Buffer alloziert, wo er dann seinen HTTP-Request reinschreibt. Und so ein HTTP-Request, wer sich mal WGET die Command-Line-Option angesehen hat, weiß, kann man viel einstellen. Das sieht man hier in der Längenkalkulation von diesen HTTP-Header-Buffer wieder. Wir sehen also hier ein riesiges Allocate, wo für jede Eventualität irgendwas dazu addiert wird und am Ende mysteriös ein 64. Moment. Und dann wird ein Sprint auf diesen Buffer gemacht, wo also an Eleganz und Grazie kaum zu übertreffen der HTTP-Request reingeschrieben wird. So schön kann Programmieren sein.
War WGET nicht diese Software, für die es gerade keinen Maintainer gibt? Weil der alte will nicht mehr und es hat sich noch kein neuer gefunden?
Der neue Maintainer hat gerade auf einer Mailingliste gesagt, er hat keinen Bock mehr, diesen Scheiß zu supporten. Kann ich auch nachvollziehen, muss ich sagen. Wo...
Das ist doch beeindruckend, wie selbsterklärend er ist, oder? Da muss man den Code gar nicht sehen zu, das reicht schon völlig aus.
Also wir sollten vielleicht sagen, das ist GetCVD aus der GNU-Libc. Moment. Also was dieser Code tut, es gibt sogar einen Sinn, warum die also das gemacht haben. Also was dieser Code irgendwann tut, ist, er kann erkennen, wenn der Pfad aus mehr Directories zusammengesetzt ist, als er hier .../ hat. Und was er dann tut, ist, dass er einen Buffer alloziert, der doppelt so groß ist und dann zwei Kopien von dieser Konstante reinkopiert. So, wer sich jetzt diese Konstante genau ansieht, wird feststellen, am Ende ist kein Slash. Ja? Ich glaube, der Fall ist einfach noch nie getriggert worden. Aber ich meine, man muss sich einfach nur diese String-Konstante ansehen, um diesen Code in seiner Gänze genießen zu können. Also mit den vorbereiteten Folien sind wir durch. Wir wollten gleich noch ein paar Sachen zeigen, aber bevor wir das tun, wollen wir noch zwei Sachen lobend erwähnen, die besonders sich anbieten für jemanden, den wir jetzt hier angesteckt haben mit unserer Freude für Quellcode lesen. Das erste wäre das ld.so-gdb-Interface. Wenn man unter Linux mit 11, also auch auf anderen 11-Plattformen, ein Programm schreibt, was Shared Libraries benutzt und man benutzt jetzt GDB auf dieses Programm und setzt einen Breakpoint auf Funktion bla, dann macht GDB einen Callback in dem dynamischen Linker des debuggten Programmes und fragt diesen Callback, wo denn die Adresse von dem Symbol ist. Und die Details davon sind so abstoßend, das kann ich also jedem nur wärmstens ans Herz legen. Das muss man mit eigenen Augen genossen haben. Das gilt es rauszuarbeiten, ja, dass daran, an sowas wächst man.
Apropos abstoßend, wir müssen hier noch ein Stückchen Code erwähnen mit besonderen Ehren, dass es nämlich irgendwie geschafft hat, hier nicht gezeigt zu werden, weil es einfach zu schrecklich und zu grausam ist. Das wollten wir euch nicht zumuten, weil dann hätten wir die ganzen Leichen entsorgen müssen. Emacs. Also, ich habe nichts gegen den eigentlichen Emacs. Es gab mal auf Multics einen ziemlich coolen Emacs, der in Lisp geschrieben war und wo der Compiler und die Erweiterungssprache dieselbe und es hat alles performt. Dann kam dieser Stallman, hat es in 10 nochmal neu geschrieben.
Lass doch mal mich mal die Verschwörungstheorie
dazu erzählen. Ja.
Doch.
Nein. Nein, die gibt's nicht, die ist geheim. Keine Verschwörungstheorien zu diesem Code. Also, Richard Stallman hat diesen Code geschrieben und wer schon mal Emacs compiled hat, der tut was sehr Lustiges. Der startet nämlich so ein Bare-Bones Emacs, dann lädt er jede Menge Lisp-Files rein und dann dumpt er erstmal Core. Und da gibt es einen File, das heißt undump.c. Und wer jetzt an Untote denken muss, das ist nicht so ganz falsch, nimmt also dieses Core-File und macht da wieder ein Executable draus. Das ist ein großes C-File. Natürlich voller if-devs für AIX und 11 und a.out und mit Shared-Libraries und ohne Shared-Libraries und irgendwie alle Architekturen. Also wenn ihr mal einen echt interessanten Trip haben wollt, guckt euch das an. Aber, gibst du mal das Videokabel? Anderes Stückchen Code, das ist, die Verbindung kriegen wir später. Regex.c. Unser Stargast heute zeigt ein Stückchen Source-Code, das es auch in GIMP geschafft hat.
Man sieht nur deinen Background.
Man sieht mein Background.
Man sieht ausschließlich
deinen
Background.
Was ist das denn bitte? In dem Fall müssen wir dann immer noch ein Fenster starten.
Ja, jetzt sieht man gar nichts mehr.
Das lösen wir gleich.
Nimm mal das Mikrofon mit.
Okay, wir starten den angedrohten Emacs. Directory. Nein. Code.c. Da haben wir es.
Bitteschön. Also nachdem ja der bisherige Teil eher kleine Codeschnipsel, Gedichte, lyrisch war, wird es jetzt ein bisschen prosaisch. Also es ist ein voller Roman. Ein paar blanke Fakten über das File. Es hat irgendwie schlappe 5718 Lines of Code, was schon mal irgendwie bemerkenswert ist. Das geht ja noch irgendwie, also Lines of Kommentare und Code, aber das Beste daran ist, es hat eine Funktion, die hat 1377 Zeilen und ein Makro, das hat 77 Zeilen. Nee, der Font ist okay. Und man darf einfach mal so als kleine Einführung einfach mal durchscrollen, so in immer schnellerer Geschwindigkeit und es hört einfach nicht auf und jetzt kommt dann gleich diese Funktion mit den 1000 Zeilen. Und es sieht einfach schön aus. Also man sieht, es sind unendlich viele Defines und If-Devs, die das Ganze so richtig schön lesbar machen. Man sieht genau, was passiert. Es sind auch so spaßige Dinge wie schon allein, wie diese Funktionen deklariert sind. Also es ist ganz furchtbar. Jetzt finde ich gerade, ist das so schlecht zu lesen von hier unten. Wo? Genau, Emacs. Lass uns mal, das ist eigentlich ein Stück von der LibC, aber jetzt suchen wir mal nach dem Wort Emacs, was Andreas gerade schon irgendwie erwähnt hat. Und suchen einfach, wo das überall vorkommt. Und man sieht, das Define Emacs ist als einziges auch noch in Kleinbuchstaben geschrieben, was auch immer das jetzt für einen Sinn haben soll. So, ja, jetzt war es richtig schön. Oh je, genau hier. Nee, falsch. Du hattest recht, Fefe, das ist ein bisschen genau hier. Das ist die schönste Stelle, die ich überhaupt jemals in irgendeinem Programm gesehen habe. Es gibt nämlich hier so ein schönes Define, Match May Allocate. Sprich, wenn das regex-File, also wenn die Funktion, wenn der einfach matcht, darf er denn irgendwie Speicher allozieren oder nicht? Jetzt fragt man sich, warum darf er keinen Speicher allozieren? Dafür kann es tausende Gründe geben. Hier oben steht ein kleiner Grund, dass nämlich auf manchen Plattformen scheint alloc-a durch malloc implementiert zu sein, was irgendwie ein bisschen komisch ist eigentlich, aber das ist ja noch nicht... Eigentlich nicht wirklich schlimm, weil man kann jetzt das irgendwie wegabstrahieren. Sie haben es nicht gemacht. Sie haben stattdessen irgendwie eine globale Variable, wo sie es ans Lokale haben. Und dann sucht man weiter. Wann ist es denn der Fall? Wann darf Match überhaupt nicht allozieren? Und wenn man dann weiter unten guckt, dann sieht man, dass nur genau dann, wenn dieses regex in Emacs compiled wird, dann darf es kein Speicher allozieren. Und zwar, weil jetzt irgendwie das, also wirklich sehr schön. Wo ist denn die Maus? Ich sehe sie nicht. Arg, ja. Fefe, du hattest recht, das ist eine blöde Idee. Nach rechts raus. Ah, ich sehe es, alles klar. Jetzt lasst euch mal diesen Abschnitt hier auf der Zunge zergehen. Größer, ich... Die Markierung weg. Also, Emacs, da steht's. Here's another reason to avoid allocation. Emacs processes input from X in a signal handler. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Die... Ah... Hier geht's los. Emacs verarbeitet offensichtlich die Signale, also die X-Events, in einem Signal-Handler, in einem Unix-Signal-Handler, wo man nicht mal eine Library-Funktion aufrufen darf irgendwie. Und es ist also ganz furchtbar. Und wenn zufällig gerade eine Regular Expression gematcht wird, während ein X-Event ankommt, dann würde ja mitten im Malloc eventuell das X-Event bearbeitet und ein X-Event könnte vielleicht Speicher allozieren. Und wenn man dann Speicher alloziert, während man gerade Speicher alloziert, dann ist alles ganz furchtbar. Deswegen steht ganz, ganz oben in so einem Unix-Tutorial, so im Grundstudium steht, bitte, bitte, bitte macht im Signal-Handler gar nichts. Gar nichts. Außer Bullshit Flex setzen oder Counter hochzählen. Aber nein, Emacs erdreistet sich da X-Events zu bearbeiten. Also, das ist schon.
Also, man muss auch sagen, das wird weder einfacher zu lesen, noch schneller, noch hat es irgendeinen. Der Code ist sogar größer, wenn man X-Events im Single-Handler bearbeitet. Ja. Also, es gibt so überhaupt gar keinen Grund, das so zu tun. Ja, aber wenn mal wieder jemand kommt und sagt, also die ewige Diskussion VI oder Emacs, dann behaltet einfach diese Stelle hier im Hinterkopf.
Das kann sie natürlich nicht unwidersprochen stehen bleiben. Also ich habe ja bei Vim das Gefühl, dass es echt die Vorteile von Emacs und VI verbindet. Es ist bloat und trotzdem nicht zu bedienen.
Das Vim-Binary war 5 MB groß oder wie war das nochmal? Oder 50 MB oder so ähnlich? Oder was hast du vorher erzählt? Na jedenfalls, der Code hat auch noch so andere Eigenheiten, wie zum Beispiel, sie benutzen keine ANSI-Funktionsheader, sie benutzen irgendwie Kernighan-Ritchie-Zeug mit irgendwie untypisierten Variablennamen und dann anschließend vor der geöffneten, geschweiften Klammer kommen die Typen. Das ist also echt, das muss echt nicht sein. Wir leben im Jahr 2004 und das File sieht aus, als wäre es wirklich, es ist auch irgendwie 10 Jahre alt. Es sieht nicht nur so aus und das Schlimme ist, wenn man sich den Header anguckt, denkt man, was tun die da? Und dann denkt man, das ist doch ein Libc-Header und guckt sich die anderen Libc-Header an und sie sehen alle so aus. Es sind ein Berg von Includes und Defines und kein Mensch kapiert, was da vor sich geht. Es ist also ein, ja. Sag doch nochmal, dass es aus der Emacs-Distribution kommt. Das ist irgendwie vielleicht Leute, die da, es kommt nicht aus der Emacs-Distribution. Das kommt irgendwie nicht aus der Emacs-Distribution übrigens, sondern es kommt aus der GIMP irgendwie, aus dem GIMP-Source-Code, weil nämlich auf manchen komischen Plattformen das Regex-Matching so gebrochen ist, dass man einfach seine eigenen Regex mitbringen muss, sonst. Ja. sonst ist man toter Fisch, wie in dem Code steht. Irgendwie. Also.
Ja, wir sind zeitlich gesehen auch durch. Das kann man ja noch so ein bisschen auf sich wirken lassen. Ich finde es auch sehr bemerkenswert, wie viel Support für wirklich steinaltes Zeugs, das niemand mehr benutzt, da drin ist. Also dann geht seitenweise irgendwelche Kompatibilität mit IRIX 405 und irgendwie Plattformen, auf denen Pointer nur 16-Bit groß sind und lauter so Kram findet man. Also auch in den ganz normalen Standard-Header, geht einfach mal nach User Include und macht euch User Include irgendwas auf. So, ihr findet die Strukturdefinition nicht, nach der ihr sucht, weil da irgendwie erstmal 2 Millionen Tonnen if-defs sind. If defined x open kleiner 1997 else if _BSD. Da werden jede Menge Sonderfälle supported. Irgendjemand, der mal gemeckert hat und seitdem wird das halt mitgeschleppt. Obwohl man muss ja fairerweise auch sagen, so API-Design ist ja auch nicht einfach. Und gerade wenn man mehrere hunderttausend User hat, man kann nicht mal schnell irgendwas brechen, weil dann kotzen die.
Wenn es mehrere hunderttausend Jahre alt ist oder so.
Da muss ich ja sagen, finde ich den Entschluss der Kernel-Programmierer, Linux-Kernel-Programmierer zu sagen, irgendwie, es gibt keine stabilen APIs, also ein bisschen verstehen kann ich es ja schon.
Ich hätte vielleicht zu diesem Beispiel noch was beizutragen für die Leute unter euch, die sich Code eventuell unter Security-Aspekten angucken. Das ist auch eine ziemlich üble Annahme von Entwicklern häufig, dass sie denken, dass Code, den sie seriell von oben nach unten auf dem Bildschirm schreiben, auch genauso ausgeführt wird. Und dass es niemals solche Geschichten gibt wie Signale, Exceptions oder irgendwas anderes, was in modernen Multitasking-Betriebssystemen niemals vorkommen würde. Das sind immer interessante Annahmen, in die man schauen sollte und vor allem schauen sollte, was passiert denn, wenn mittendrin Folgendes geschieht. Gutes Beispiel wäre da diverse bekannte Pop-Server oder Secure Shells.
Ja, zeitlich gesehen sind wir auch schon am Ende. Wir haben ein bisschen später angefangen, wir hören auch ein bisschen später auf. Wenn ihr jetzt Lust habt und am Code rumlest und euch fallen besonders tolle oder besonders grauselige Codefetzen in die Hände, dann zögert nicht, sie uns zuzuschicken, damit wir auch nächstes Jahr Material haben.
Und zögert nicht, sie zu exploiten.